Warum lässt Gott das zu? Eine Frage, die uns alle beschäftigt, sonst wären wir heute Abend nicht da. Darüber wollen wir uns heute Abend Gedanken machen. Und bevor wir uns darüber Gedanken machen, möchte ich gerne noch beten. Wenn wir uns über Gott Gedanken machen, möchte ich Gott auch um seinen Segen für diesen Abend bitten. Allmächtiger Gott, der du Himmel und Erde geschaffen hast, dem wir auch unser eigenes Leben zu verdanken haben. Manchmal ist es so, dass wir im Leben Fragen haben, wo wir keine Antworten finden. Manchmal sind wir von einem tiefen Leid getroffen und wir können das nicht einordnen, warum. Warum lässt Gott das zu, ist eine Frage, die uns oft beschäftigt. Und wir bitten dich für den heutigen Abend, dass du all unsere Gedanken, alles Reden, alles Austauschen führst und leitest, dass du durch deinen Geist zu unseren Herzen redest und unser Leben veränderst. Amen. Warum lässt Gott das zu? Gibt es auf diese Frage überhaupt eine Antwort? Hier in der evangelischen Gemeinde Axiom Biblik gehen wir davon aus, dass die Bibel das wahre Wort Gottes ist. Dass wir in der Bibel Antworten finden auf viele unserer Lebensfragen, die uns beschäftigen. Und wenn es um die Frage, warum geht, warum lässt Gott dazu, da sind wir davon überzeugt, dass wir auch Antworten hier in dieser Bibel finden. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail, aber zumindest in den großen Zügen. Und deshalb wollen wir auch darin forschen, was die Bibel uns zu diesem Thema zu sagen hat. Häufig, wenn man sich die Frage stellt, warum lässt Gott das zu, ist es so, dass man nicht unbedingt eine intellektuelle Antwort darauf sucht, dass man sich fragt, ja, ich will das für meinen Kopf gerne wissen, sondern man ist selber von Leid getroffen. Man hat vielleicht ein Erlebnis gemacht, das einen tief schockiert hat, das man nicht einordnen kann. Und dann stellt man sich die Frage, warum? Warum? Und diese Frage, warum, ist dann eigentlich die Frage, wie kann ich mit dieser Situation umgehen? Wo bekomme ich Kraft her? Wo bekomme ich Hoffnung her? Und auch dieser Frage wollen wir heute Abend nachgehen und uns die Frage stellen, wo bekommen wir Kraft und Hoffnung her, wenn wir von einem schweren Schicksalsschlag getroffen wurden? Und jetzt ist es manchmal so, wenn man vielleicht einen Vortrag hört oder eine Predigt oder sonst irgendetwas liest, dass man tief im Herzen bewegt wird. Und eigentlich möchte man sehr gerne mit jemand drüber reden, die Sachen ein bisschen näher vertiefen und besprechen. Beim Thema, warum lässt Gott das zu, kann es auch sein, dass wir tief von dem berührt werden, was gesagt wird. Und da ist es gut, wenn man die Möglichkeit hat, mit jemand drüber zu reden oder auch zu beten. Wir wollen Ihnen heute Abend auch die Möglichkeit dazu geben. Am Ende der Veranstaltung stehen verschiedene Mitarbeiter, kompetente Mitarbeiter zur Verfügung, mit denen man gerne ein Gespräch über das Thema führen kann oder die auch Zeit haben, für ein Gebet, wenn man vielleicht gerade in einer schwierigen Situation drin ist, dass man mit diesen Leuten dann auch beten kann. Es gibt zahlreiche Situationen, wo wir uns diese Frage stellen, warum? Warum lässt Gott das zu? Vielleicht schalten wir den Fernseher ein und dann sehen wir da Kriegsgeschädigte, die unsägliches Leid erleben müssen. Oder wir sehen Nachrichten, wo ein großes Unglück mit mehreren Toten passiert ist. Das kann uns im Herzen wehtun, das kann uns berühren und wir stellen uns die Frage, warum das? Warum musste so etwas geschehen? Warum lässt Gott das zu? Oder wir erleben einen persönlichen Schicksalsschlag. Vielleicht trifft uns auch nicht nur ein Schicksalsschlag, sondern gerade mehrfaches Unglück trifft uns auf einmal. Erst kommt dieses, dann jenes und dann widerfährt einem noch das und dann in der ganzen Verwandtschaft ist irgendetwas schwierig und man hat den Eindruck, warum trifft uns nur so viel Leid? Vielleicht wird ein lieber Freund von Krebs getroffen, mit dem man sehr viel sich ausgetauscht hat. Und man fragt sich jetzt, warum muss das jetzt passieren? Warum muss mir so ein lieber Freund letztendlich genommen werden? Warum? Und man stellt sich die Frage, wenn es einen Gott der Liebe gibt, der allmächtig ist, warum lässt er so etwas zu? Ich möchte gerade von Beginn weg sagen, ich habe keine Erklärung auf jedes Leid, das uns trifft, auf jede leidvolle Situation. Manche Dinge, die sind einfach schwer im Leben. Und wenn man dann versucht, eine Antwort zu finden, die wird sicher nicht irgendwie treffen. Manche Situationen sind einfach so schwer, dass man selber nur heulen kann, dabei stehen kann und sagen, ich verstehe es auch nicht, warum das passieren musste. Häufig ist es so, dass man die größte Hilfe für einen Leidenden ist, wenn man einfach schweigend dabei steht und mitleidet. Vielleicht auch mit dem Leidenden zusammen im Gebet die Frage stellt, warum Gott lässt du das zu? Wir verstehen es nicht, warum? Und dann klagt man Gott sein Leid und trauert einfach mit und leistet Beistand einfach durch sein Dasein. In der Bibel, da haben wir das Beispiel von einem Mann, den unsägliches Leid getroffen hat, der Hiob. Wir kennen ja die Hiobsbotschaften, eine schlechte Nachricht. Und den Hiob, den traf wirklich eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Ihm wurde sein ganzer Reichtum genommen. Er war ein reicher Mann. Dann wurden ihm seine Kinder genommen. Er hatte viele Kinder und die sind alle durch ein Unglück ums Leben gekommen. Und dann wurde ihm auch noch die Gesundheit genommen. Ein Unglück, das andere größer wie das andere, hat ihn getroffen. Hiob wurde von so großen Schicksalsschlägen heimgesucht, wie wahrscheinlich niemand von uns hier. Und dann kam seine Frau auf ihn zu und sagt ihm, Hiob, ich habe dir einen guten Ratschlag, verfluche Gott und dann stirb. Auch nicht sehr erbaulich. Also seine Frau war ihm auch nicht eine Hilfe. Zum Glück hatte der Hiob noch Freunde. Die sind gekommen, um ihn zu trösten. Und was war der Trost? Sie hatten eine gute religiöse, philosophische Antworten, aber alle Antworten trafen eigentlich nicht ins Schwarze hinein. Am besten wäre gewesen, wären sie einfach still geblieben, das waren sie am Anfang auch, aber später haben sie einfach doch ein bisschen zu viel geredet. Und ja, sie waren auch keine Hilfe für den Hiob. Auf rein menschlicher Ebene haben wir keine Erklärungsmöglichkeit, warum musste der Hiob so viel Leid ertragen. Aber die Bibel, die gibt uns noch eine Erklärung, warum er den Hiob dieses Leid getroffen hat. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Die Bibel sagt, dass der Satan, der Teufel, der Widersacher Gottes, Gott gebeten hat, lass mich an den Hiob. Der Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann. Ich will, dass er vom Glauben abkommt. Lass du mich ihn nur versuchen mit allen möglichen Schwierigkeiten und dann wirst du sehen, er wird dir schon noch absagen. Und das Geistliche dahinter, warum beim Hiob so viel Leid eigentlich passiert ist. Doch jetzt können wir uns die Frage stellen, warum hat Gott dem Teufel das erlaubt? Und darauf gibt die Heilige Schrift keine Antwort, warum Gott das dem Teufel erlaubt hat, den Hiob so viel zu versuchen und so viel zu prüfen. Auf nicht jede Frage, auf das Warum, haben wir eine Antwort und können wir eine Antwort finden. Und da müssen wir einfach das akzeptieren, müssen schauen, wie wir damit zurechtkommen. Es gibt Fragen, die bleiben offen. Warum musste das geschehen? Warum ist dieses Leid passiert? Aber es gibt in unserem Erfahrungshorizont auch leidvolle Erfahrungen, wo wir Erklärungen finden. Es gibt Situationen, wo man nicht sagen kann, die Person ist schuld oder der Sachverhalt ist schuld und das so erklären kann. Aber es gibt ganz viele leidvolle Erfahrungen, die können wir erklären, warum die so sind. Wenn viele Menschen in Afrika erbarmungslos ausgebeutet werden, da wissen wir warum. Weil es ein paar wenige gibt, die sich an diesen armen Leuten bereichern wollen und können und die das einfach ausnutzen, weil sie habgierige Menschen sind. Also da können wir erklären, für das Leid von ganz vielen armen, ausgebeuteten Leuten in Afrika sind einige wenige verantwortlich. Da finden wir einen Schuldigen. Oder wenn ein alkoholisierter Autofahrer einen Velofahrer umfährt und der schwer verletzt wird, dann können wir einen Schuldigen festmachen. Nämlich der Autofahrer, der besser hätte nicht so viel getrunken und andere gefährdet hat aufgrund seines Fehlverhaltens. Oder wenn in der Schule Kinder unter Mobbing leiden, dann gibt es dafür Verantwortliche, nämlich die anderen Kinder, die fies zu dem Kind sind. Meistens, in den allermeisten Fällen, wo Leid uns widerfährt, sind wir Menschen selber für das Leid verantwortlich. Ist interessant. Für das allermeiste Leid, was uns Menschen passiert, sind wir Menschen selbst für das Leid verantwortlich? Und jetzt ist es so, dass auch wir selbst, da nehme ich mich nicht aus, wir selbst sind auch dafür verantwortlich, dass anderen Menschen Leid widerfährt. Ich erinnere mich noch gut an meine Vergangenheit, noch wo ich Kind war und Monopoly gespielt habe mit meinem Bruder und meinem Cousin. Wir sind immer zum Cousin gefahren über Silvester, entweder wir zu ihm oder sie zu uns. Und da war es so, als Kind wollte ich unbedingt bei Monopoly gewinnen. Mein Bruder war am Gewinn. Und dann musste ich halt bezahlen, was ich nicht bezahlen konnte. Was habe ich gemacht? Ich habe mit meiner Hand das ganze Monopoly-Feld zerstört, habe das hochgeworfene, habe ausgerufene und alles Mögliche gemacht. Also beherrscht habe ich mich jedenfalls nicht. Und habe gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Also gesagt ist lieb gesagt. Ich habe das richtig gerufen und war wütend und alles Mögliche. Ich bin zum Spielverderber geworden. Ich habe meinem Bruder nicht den Sieg gegönnt. Ich habe ihm Leid zugefügt. Und das ist jetzt ein bisschen ein herziges Beispiel. Wir kennen solche Beispiele wahrscheinlich jeder aus unserem Leben. Aber wir kennen wahrscheinlich auch solche Beispiele aus unserem Erwachsenenleben. Vielleicht aus unserem Ehealltag, wo wir eine schnippische Bemerkung zur Frau gemacht haben und sie damit verletzt haben. Oder wo wir etwas nicht getan haben, wo wir eigentlich hätten tun sollen und damit den Ehepartner verletzt haben. Also wir werden immer wieder schuldig an unseren Mitmenschen. Oder da ist man vielleicht ein bisschen müde und ein bisschen überreizt. Und in dieser Überreizung, da wirft man dann anderen Leuten Dinge an den Kopf, wo man besser nicht gesagt hätte. Wir fügen anderen Menschen Leid zu. Und eigentlich wollen wir doch liebe Menschen sein. Und doch passiert es, dass wir Menschen Leid zulassen, zum Verursacher von Leid werden. Also ich könnte noch viel mehr weiterfahren, wie das ist, wie wir anderen Menschen Leid zuführen. Also wenn wir uns heute Abend die Frage stellen, warum lässt Gott das zu? Dann müssen wir uns gleichzeitig ehrlicherweise auch die Frage stellen, warum lassen wir Menschen Leid zu? Warum lasse ich Leid zu? Warum füge ich anderen Menschen Leid zu? Und jetzt haben wir ja die Ebene Gott-Mensch. Warum lässt Gott Leid bei uns zu? Wir müssen uns genauso auch die Frage stellen, warum fügen wir Gott Leid zu? Es ist ja so, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Ihm haben wir auch unser eigenes Leben zu verdanken. Und jetzt hat es Gott eigentlich verdient, weil er der Schöpfer ist, dass wir ihn ehren mit unserem Leben, dass wir ihm danken, dass wir ihn loben. Und unser Lebensalltag sieht oft so aus, dass wir gar nicht nach Gott fragen. Wir interessieren uns nicht nach Gott. Oder wir wissen vielleicht einige Dinge, die Gott gerne von uns möchte, dass wir tun, oder Dinge, die wir lassen. Und wir machen es gerade umgekehrt. Wir werden schuldig an Gott. Wir fügen Gott Leid zu. Eigentlich wäre das schönste Jahr im Leben, wenn es überhaupt kein Leid, überhaupt keine schwierigen Dinge gäbe. Und ich unterstelle uns jetzt mal allen das Gute. Eigentlich wollen wir ein Leben in Freude führen. Wir wollen zur Freude für andere Menschen da sein. Wir wollen, dass unsere Mitmenschen auch zu unserer Freude da sind, dass wir es gut miteinander haben und dass wir es auch gut mit Gott haben und Gott es gut hat mit uns, dass wir zur Freude Gottes leben, dass eigentlich rundum Harmonie herrscht. Eigentlich wünschen wir uns das. Aber wir erleben, das ist nicht unsere Lebensrealität. Warum ist das so? Warum leben wir in einer leidvollen Welt? Warum widerfährt uns Leid? Warum fügen wir anderen Menschen Leid zu? Das ist die Grundfrage, um die es heute geht. Und die Bibel beantwortet diese Grundfrage nach dem Warum. Und zwar schon in den allerersten Kapiteln von der Bibel. In den ersten Kapiteln von der Bibel ist ja die Rede von der Erschaffung der Welt. Gott hat Himmel und Erde geschaffen und hat auch den Menschen geschaffen. Und den Menschen hat er in einen wunderbaren Garten gestellt, in das Paradies. Dort lebten Adam und Eva in totaler Harmonie mit Gott. Also der Adam hat nicht beim Monopoly-Spiel der Eva da das Spielfeld um die Ohren geschlagen oder so. Die waren lieb zueinander. Die kannten das Böse gar nicht. Und sie waren auch in totaler Harmonie mit Gott. Sie lebten so, wie es Gott gefallen hat. Und Gott hatte seine Freude an Adam und Eva. Es gab keine Mühsal. Also die Arbeit, das fiel ihnen leicht, die mussten da nicht ständig über die Arbeit stehen. Sie hatten kein Leid bei der Arbeit, es war perfekt. Aber dann tritt etwas auf, nämlich die Schlange. Hinter der Schlange steht eigentlich der Teufel, der Widersacher Gottes, der ist uns heute Abend ja schon einmal begegnet. Warum er auftritt, das sagt die Heilige Schrift nicht. Die Heilige Schrift sagt nicht, woher der Teufel kommt, woher das Böse letztendlich kommt. Und dann ist es so, dass der Teufel Adam und Eva zu einer Tat verleitete, die nicht gut war. Gott hatte Adam und Eva gesagt, ihr dürft von allen Bäumen vom Garten essen, außer von einem Baum nicht, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn ihr das macht, dann müsst ihr auf jeden Fall sterben. Und der Teufel, der verleitete Adam und Eva genau zu dieser Tat, zur ersten Eva und über die Eva dann auch den Adam. Sie nahmen von der verbotenen Frucht und dann ist etwas in die Welt gekommen. Mit dieser Tat ist der Ungehorsam, die Sünde in die Welt gekommen und damit auch der Tod. Seit diesem Ereignis leben wir hier in dieser Welt unter der Macht der Sünde, unter der Macht des Teufels, unter der Macht des Bösen, unter der Macht des Todes. Wir sind dieser Macht seither ausgesetzt und seither erfahren wir Menschen Dinge, die einfach nicht gut sind, die wir mit dem Bösen, mit Sünde, mit schlimmen Dingen in Verbindung bringen müssen. Und jetzt ist etwas hochinteressant, wenn wir uns diese Begebenheit nochmal anschauen, nämlich die Begebenheit, wie Gott Adam und Eva zur Rede stellt. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, ab Vers 9. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Interessant hier. Adam schiebt die Schuld weg von sich hin zur Frau. Und eigentlich sagt er: Die Frau, die du mir gegeben hast. Warum hast du mir überhaupt die Frau gegeben? Du bist ja letztlich selber schuld. Warum, Gott, lässt du das so, dass mich die Frau da, die du mir gegeben hast, zur Sünde verführst? Also, Adam sagt eigentlich: Gott, du bist selber schuld. Du hast mir hier die Frau gegeben. Und die Eva, die macht es dann genau gleich wie der Adam. Nur schiebt sie dann die Schuld der Schlange zu. Die Schlange, die hat mich zur Sünde verführt. Gott in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, weil Gott zu seinem Wort steht, muss Adam und Eva daraufhin bestrafen, so wie er es gesagt hat. Seither mussten Adam und Eva den schönen Garten Eden verlassen, das Paradies mussten sie verlassen. Sie sind eines Tages dann auch gestorben und mussten seither in der Trennung von Gott leben. Kurz darauf ab, in Kapitel 4 lesen wir, dass dann Mord und Totschlag geschah, nämlich bei den Kindern von Adam und Eva. Der Kain hat seinen Bruder Abel erschlagen. Aber jetzt sehen wir auch in der Bestrafung, wie Gott Adam und Eva bestraft hat, was er zu ihnen gesagt hat, dass genau aufgrund von dieser Tat eigentlich das Schwere, das Leid in die Welt gekommen ist. Ich lese ab Vers 16. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Ja, So nahmen die anfänglich paradiesischen Zustände der Menschheit ein Ende. Ich weiß nicht, wie du, wie sie über diesen biblischen Text denken. Ich bin davon überzeugt, auch wir hier in der Gemeinde Axiom Biblik, dass das historische Tatsache war. Vielleicht denken der ein oder andere, ist vielleicht eine Märchenerzählung oder sonst irgendwas. Ich will das mal dahingestellt sein. Ich bin davon überzeugt, das ist historische Wahrheit. Aber eins müssen wir feststellen. Wir leben genau so in einer Welt, wo das Böse vorhanden ist. Man versucht es immer wieder zu leugnen, indem man sagt, der Mensch ist gut, aber nur die Umstände machen den Menschen zu einem schlechten Menschen. Man muss nur die Umstände ändern. Nein, der Mensch, der hat etwas Böses in sich. Die Macht der Sünde ist eine Realität. Wir erleben das in unserer Welt. Das ist nicht wegzudiskutieren. Die Kriege, die sind Existenz. Die Unterdrückung von Menschen, die ist da. Betrügereien, das sind keine Hirngespinste, sondern die sind Realität. Deshalb müssen ja auch immer mehr Gesetze gemacht werden, weil wir Menschen uns überlegen, wie können wir die Gesetze wieder umgehen. Weil wir, ja, das ist ein bisschen mühsam, dass das Böse hier in dieser Welt ist. Und auch auf uns selbst hat das Böse ja Einfluss. Manchmal sagen wir Dinge und wir wünschen uns eigentlich genau das, was ich gerade eben gesagt habe, das hätte ich am liebsten doch nicht gesagt. Wir wollen Dinge, die wir sagen, möglichst ungeschehen machen. Oder wir tun Dinge und wollen die möglichst wieder ungeschehen machen, weil wir sie bereuen. Seit Adam und Eva gehört das zu unserer Lebensrealität in dieser Welt dazu, dass wir in einer Welt leben müssen, wo das Böse Macht hat. Zu unserer Lebensrealität gehört es dazu, dass wir immer wieder von Leid getroffen werden. Zu unserer Lebensrealität gehört es dazu, dass wir selber Urheber von Leid bei anderen Menschen werden. Zu unserer Lebensrealität gehört es dazu, dass wir letztendlich unter der Macht des Todes stehen. Unser Körper, der lebt nicht ewig, sondern wir werden älter und eines Tages muss jeder von uns sterben. Und die Krankheiten, die wir immer mal wieder erleiden müssen, die sind eine Vorbote davon, dass unser Körper sterblich ist, dass wir eben nicht das ewige Leben einfach. Der Amerikaner im Silicon Valley, da gibt es ja Leute, die machen sich Gedanken, wie können wir ewiges Leben produzieren als Menschen, aber die können dann noch lang forschen und machen und tun. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ja, wir leben in einer Welt, wo Leid da ist, wo Böses geschieht und manchmal stehen wir fassungslos davor. Aber heißt das jetzt für uns, warum lässt Gott das zu? Ja, das ist halt so und wir müssen das jetzt einfach akzeptieren und müssen uns dem Schicksal hingeben, müssen resignieren? Nein, das ist nämlich etwas ganz Interessantes in der Geschichte, wo Gott zur Frau und zum Mann, zu Eva und zu Adam dieses Leid ankündigt, da tut er auch dem Bösen etwas ankündigen, nämlich eine Bestrafung. Es heißt hier in 1. Mose 3, Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Mit diesen Worten hat Gott eigentlich schon ganz früh beim Sündenfall verheißen, dass der Böse, dass der Teufel eines Tages besiegt werden wird. Wenn der Schlange der Kopf zertreten wird, dann bedeutet das Ende von der Schlange vom Bösen. Und gemeint ist mit dem Samen der Frau Jesus Jesus wurde von dem Samen der Frau, Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren, gezeugt durch den Heiligen Geist. Und jetzt wurde ihm die Verse sozusagen durchstochen. Nämlich als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da wurden nämlich seine Füße durchbohrt, genauso wie auch seine Hände. Aber Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern auch wieder von den Toten auferstanden. Und genau durch diese Tat, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung, hat Jesus letztendlich den Bösen, den Teufel besiegt, hat dem Teufel die Macht vom Tod genommen. Jesus ist ja von den Toten auferstanden. Und jetzt war es so, als Jesus am Kreuz von Golgatha starb, da rief er am Kreuz hängend aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Unsägliches Leid hat es Jesus gekostet, den Sieg über den Teufel, über das Böse zu erringen. Jesus kann uns nachfühlen in unserem Leid, weil er selber gelitten hat und wahrscheinlich noch viel mehr wie wir. Aber jetzt gab es einen großen Unterschied zwischen dem Leiden von Jesus und unserem Leiden. Wir Menschen, wir erleben Leid aufgrund unserer Schicksalsgemeinschaft mit Adam. Weil wir Menschen letztendlich alle von Adam und Eva abstammen, sind wir in einer Schicksalsgemeinschaft mit ihnen. Wir leben in einer Welt getrennt von Gott unter der Macht der Sünde, unter der Macht des Teufels. Aber Jesus, er war nicht unter dieser Schicksalsgemeinschaft von Adam, weil er ist der Sohn Gottes. Und das hat sich ja in seinem Leben auch darin gezeigt, dass er nie eine Sünde getan hat. Über seinen Mund ist nie ein falsches Wort gekommen. Er hat nie gelogen. Jesus hat nie eine falsche Tat getan. Mit seinen Händen hat er nie etwas Falsches gemacht. Und doch hat Jesus dieses unsägliche Leid getroffen am Kreuz, dass er rufen musste: mein Gott, warum hast du mich verlassen und warum? Der Prophet Jesaja gibt uns eine Erklärung. Ich lese aus Jesaja 53 ab Vers 4. Da lesen wir: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf sein Herz, warf unser aller Schuld auf ihn. Jesus nahm den Tod am Kreuz für uns auf sich, für dich und für mich. Er war von Gott verlassen. Er trug diese furchtbaren Qualen am Kreuz für uns. Er nahm unsere Sünden auf sich. Er nahm die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Sünden, auf sich, damit wir, so heißt es hier, Frieden hätten. Weil Jesus für unsere Sünden starb, musste er von Gott verlassen sein. Weil Jesus die Strafe ertrug, die wir verdient hätten, hat Jesus diese Gottverlassenheit auf sich genommen und den Tod auf sich genommen, wegen uns. Aus Liebe, damit wir Frieden haben können mit Gott, wir den göttlichen Frieden erleben können. Die Bibel sagt, dass Gott uns genau diesen Frieden schenken möchte. Im Glauben an Jesus Christus. Doch wie genau können wir diesen Frieden bekommen? Wie genau können wir wieder in die göttliche Gemeinschaft kommen, wo es gut ist? Die Bibel sagt uns das in 1. Johannes 1, Vers 9. Dort steht Folgendes: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir Jesus, der von den Toten auferstanden ist, unsere Sünden bekennen, vergibt er uns unsere Sünden. Wir dürfen rein vor Gott sein. So heißt es hier. Und wo wir Vergebung unserer Sünden haben, müssen wir nicht mehr für unsere Sünden bestraft werden. Wunderbar. Wir dürfen Jesus unsere Sünden bekennen und dürfen so ein reines Gewissen vor Gott bekommen. Und dann ist ein zweiter Schritt ganz wichtig, nämlich auch, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Es geht dabei darum, dass wir Jesus als unseren Herrn in unser Leben einladen. In Johannes 1, Vers 12, da heißt es: Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Als Kinder Gottes können wir eine neue Stellung vor Gott haben. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Wir müssen nicht mehr getrennt von Gott sein, sondern wir haben als Kinder Gottes direkten Zugang zu Gott. Wie kann man jetzt diese zwei Schritte, die ich gerade genannt habe, Jesus um Vergebung bitten und Jesus in sein Leben aufnehmen, ganz praktisch machen? In einem Gebet. Da kann man beten: Danke, Herr Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich erkenne, dass ich ein sündiger Mensch bin und ich brauche deine Vergebung. Ich bekenne dir meine Sünden. Und dann kann man ganz konkret seine Sünden bekennen. Wenn man gelogen hat, wenn man gestohlen hat, wenn man neidisch gewesen ist, all die Sünden, die einem so einfallen, tut man Jesus bekennen. Und dann kann man sagen: Und ich danke dir, dass du mir meine Sünden vergeben hast, so wie es die Bibel, dein Wort sagt. Und komm du in mein Leben. Du sollst die Herrschaft über meine Leben übernehmen. Ich danke dir, dass du zu mir kommst und mir deinen Frieden schenkst. Amen. Ist eigentlich ganz einfach. Und Gott möchte uns, wo wir dieses tun, seinen Frieden schenken. Ewiges Leben, Vergebung der Sünden, ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte noch mal ein bisschen vertieft darauf eingehen, was es bedeutet, nun in diese Gemeinschaft mit Gott zu kommen, den Frieden zu bekommen, den Gott schenkt. Was passiert, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, quasi Jesus als unseren Sündenheiland und auch als unseren Herrn anerkennen? Da können wir eigentlich sagen, da passiert Folgendes: wir verlassen die Schicksalsgemeinschaft mit Adam und treten hinein in die Schicksalsgemeinschaft von Jesus Christus. Und jetzt ist es so, dass Jesus ja ganz ohne Sünde war. Und wo wir Jesus in unserem Leben haben, da dürfen wir ja die Vergebung unserer Sünden haben. Wir dürfen rein sein vor Gott. Ein wunderbares Geschenk. Aber die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus Christus bedeutet noch mehr. Nämlich, dass wir die Stellung als Kinder Gottes haben. Wir können direkt zu Gott kommen. Im Gebet können wir zu Gott kommen. Wir können Gott hören, nämlich durch die Bibel. Durch die Bibel, Gottes Wort, redet Gott auch zu uns. Wir dürfen Beziehung pflegen mit dem lebendigen Gott. Und dann bedeutet die Schicksalsgemeinschaft mit Jesus Christus noch etwas, dass wir die Hoffnung haben, vom ewigen Leben. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so werden wir auch eines Tages von den Toten auferstehen. Wenn der menschliche Körper stirbt, da werden wir dann direkt mit unserem inneren Menschen bei Gott sein. Aber es kommt auch der Tag, wo Jesus Christus das zweite Mal wieder auf die Erde zurückkommen wird. Und dort werden wir dann einen neuen Körper bekommen, einen Auferstehungsleib. Wir haben die Hoffnung der Totenauferstehung. Wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Und wir können unser Leben hier und jetzt auf dieser Erde in einer ganz neuen Dimension führen, nämlich in der Lebensdimension der Kinder Gottes. Heißt das, dass wir hier kein Leid mehr erfahren? Man muss nur richtig gläubig sein und dann erlebt man kein Leid mehr? Nein, das heißt es nicht. Auch als Gläubige trifft uns Leid. Manchmal schweres Leid, das wir gar nicht recht einordnen können. Doch in der Gemeinschaft mit Jesus Christus können wir damit ganz anders umgehen. Wir können Trost bei unserem himmlischen Vater finden. Wir haben ja 4 kleine Kinder, oder klein, schon die Kleinste sagt groß. Mit 3 Jahren sagt sie, ich bin groß. Zum Glück haben wir ihr beigebracht zu sagen, ich bin groß wie der Zwerg. Also das stimmt dann ungefähr. Aber wenn unsere Kinder zwischen 3 und 9 Jahren irgendetwas zustößt, was machen sie? Sie rennen zu Papa oder zu Mama und werden dort getröstet. Häufig wissen die auch ein bisschen, wie man sie trösten kann. Und manchmal geht es ganz schnell, dass es wieder gut ist. Und genauso wie Kinder zu ihrem Vater oder ihrer Mutter gehen und Trost finden, wenn ihnen etwas passiert, so können wir auch zu Gott gehen. Manchmal ist es nicht gleich so, dass sofort unser Herz getröstet wird. Aber wir wissen, da ist eine vertrauensvolle Person da. Gott lässt mich nicht im Stich. Bei ihm bin ich geborgen. Bei ihm kann ich mein Leid klagen. Bei ihm kann ich Ruhe finden. Das ist das Schöne, wenn wir gläubig sind und uns Schweres trifft. Wir haben einen Vater im Himmel, bei dem wir Trost finden können. Und jetzt ist es weiter so, dass wo wir Kinder Gottes werden, da werden wir ja auch Teil der Familie Gottes. Wir müssen nicht mehr als Einzelkämpfer in dieser Welt unterwegs sein. Und wenn uns Leid trifft, müssen wir halt selber schauen, wie komme ich damit zurecht. Sondern als Kinder Gottes sind wir eingebettet in der Familie Gottes. Das ist die Gemeinde Jesu. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wenn wir ein Kind Gottes sind, dass wir regelmäßig eine Gemeinde besuchen, weil wir da Kontakt haben mit Glaubensgeschwistern. Und in einer Gemeinde haben wir eine stützende Gemeinschaft, wo wir Freud und Leid miteinander teilen können. Wir müssen nicht mehr auf uns selbst gestellt unsere Lasten tragen, sondern wir können die Lasten teilen und geteilte Last ist halbe Last. Und wenn jemand etwas freut und wir teilen das, dann ist die Freude glatt doppelt. Das dürfen wir erleben in der Familie Gottes. Und dann wissen wir weiter, dass wir einen allmächtigen Gott haben. Ein Gott haben, der Wunder tun kann. Ja, wo uns Schweres trifft, haben wir einen Gott, der Wunder tun kann, der größer ist als all das Böse, als all die Schwierigkeiten. Gott kann Wunder tun und hin und wieder erleben wir das auch, wie Gott Wunder tut und uns aus verzweifelten Situationen herausrettet. Aber manchmal tut er es auch nicht. Jesus ist am Kreuz gestorben. Jesus hat dieses unsägliche Leid erlitten. Warum? Weil es zu Gottes Plan gehört hat. Manchmal hat Gott mit unserem Leiden auch einen Plan. Nicht immer verstehen wir das. Nicht immer können wir das einordnen. Aber wir dürfen wissen, Gott, er macht keine Fehler. Und dieses Wissen, wir haben einen allmächtigen Gott, der helfen kann. Und wenn er nicht hilft, macht er. Oder wenn unser Leid zu seinem Plan dazu gehört, auch wenn wir es nicht verstehen, dürfen wir trotzdem wissen, und er macht keine Fehler. Und als Menschen, die wir in der Dimension der Gemeinschaft mit Jesus leben können, haben wir eine Hoffnung über das Leben in dieser Welt hinaus. Über das Leben in der Welt, wo so viel Leid, wo so viel Böses ist. Wir dürfen wissen, es kommt die Herrlichkeit Gottes auf uns zu. Wir dürfen die Ewigkeit letztendlich bei Gott zubringen. Nicht der Tod, nicht das Leid, nicht die Macht der Sünde, nicht der Teufel hat das letzte Sagen, sondern Gott. Und als Kinder Gottes dürfen wir die Gewissheit haben, die Ewigkeit bei ihm zubringen zu dürfen. Also eigentlich könnte ich noch sehr viel mehr darüber reden, was es bedeutet, in der neuen Dimension der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Was es für ein großes Vorrecht ist, ein Kind Gottes zu sein, einen Vater im Himmel zu haben. Aber ich möchte an dieser Stelle einen Punkt machen und möchte eine Einladung aussprechen. Die Einladung, zu Jesus zu kommen. Vielleicht sind Leute heute Abend hier, die haben noch nie Jesus grundsätzlich in ihr Leben aufgenommen, kennen den Frieden mit Gott noch nicht, haben noch keine Vergebung der Sünden und sind noch keine Kinder Gottes. Ich möchte dich einladen, komm zu Jesus. Wir haben verschiedene Gesprächshelfer, die bereit sind und kompetent dich darin begleiten können, ein Kind Gottes zu werden. Hab nur Mut. Das ist nichts Schwieriges, das ist nichts Peinliches, das ist etwas Schönes. Das ist ein großes Geschenk, das Gott dir machen möchte. Aber vielleicht bist du auch hier und du hast es einfach schwer und wärst froh, wenn jemand mit dir beten würde. Die Gesprächshelfer, die sind gekennzeichnet mit einem Schild und da kann man dann drauf zugehen auf sie und die sind auch bereit, mit dir zu beten. Du kannst ihnen einfach sagen, ich bin so in einer schwierigen Situation drin, die sieht so und so aus, bitte bete für mich. Ich möchte nicht allein gelassen werden. Es ist ein Vorrecht, wenn man nicht allein sein Leben führen muss, sondern wenn man eine stützende Gemeinschaft um sich hat, Menschen, die sich für einen interessieren. Und vor allem, wenn man weiß, wir haben einen himmlischen Vater, der für einen sorgt, dem ich mein Leid klagen kann und der mich nicht im Stich lässt. Ich möchte zum Abschluss gern noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott von der Liebe bist. Wir verstehen nicht, warum das Böse überhaupt in die Welt hat kommen müssen. Aber wir danken dir, dass du einen Ausweg geschaffen hast durch deinen Sohn Jesus Christus, der uns ein neues Leben in der Gemeinschaft mit dir ermöglicht. Du schenkst uns das Vorrecht vom ewigen Leben. Und ich bitte dich gerade für diejenigen Menschen, die dieses Geschenk noch nicht angenommen haben, dass sie deine helfende Hand ergreifen, das Angebot annehmen und in Gemeinschaft mit dir treten. Aber ich bitte dich auch gerade für diejenigen, die unter uns sind und Schweres zu tragen haben, dass du sie nicht im Stich lässt und sie nicht alleine lässt, sondern sie tröstest und ihnen neuen Mut und neue Hoffnung schenkst. Danke, dass wir in dir einen lebendigen Gott haben, der sich für uns interessiert, der seinen Sohn in die Welt geschickt hat, aus Liebe zu uns, damit wir ein Leben in einer neuen Dimension führen können, in der Dimension der Schicksalsgemeinschaft mit Jesus Christus. Amen.